Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Dazu darf ich auch ganz herzlich begrüßen unsere beiden Referentinnen, die Michelle Wenderlich und den Kopech, und für die Ulla Spaller, für die Michelle übersetzen, weil sie den Vortrag auf Englisch macht, aber Fragen zu stellen auf Deutsch und so ist kein Problem. Na, die Michelle Wenderlich studiert Politik in Berlin und ist bei G-Strom Berlin aktiv. Sie sieht es halt notwendig an, Entscheidungen über energiepolitische Fragen zu regionalisieren und sozusagen partizipative Demokratien zu etablieren. Und um eben an der Klimagerechtigkeit was zu verbessern, muss es ein Nachdenken geben über das Wirtschaftswachstum. Nico Pech ist promovierter Volkswirtschaftler und gerade Gastprofessor am Lehrstuhl für Produktion und Umwelt an der Universität Freiburg. Er ist Mitglied in diversen Vereinen, vielleicht, wenn das interessant ist, kann er da selber auch noch mal was zu sagen. Und er erhielt 2006 den Kapferungspreis für ökologische Ökonomie. Sein Ansatz ist die Postwachstumsökonomie, die auf 5 Prinzipien beruht, der institutionellen Innovation, dem gesprochenen Nullsummenspiel der Regionalökonomie, der Subsistenz und der Suffizienz. Und vielleicht kann man das grob zusammenfassen mit weniger ist mehr. Ja, es wird immer noch auf das Wirtschaftswachstum gesetzt als die Lösung für unsere sowohl ökologischen, ökonomischen und sonstigen Probleme. Und es sei unumgänglich, auch um unseren Wohlstand zu steigern. Wir wollen uns heute Abend in einem ersten Teil die Frage stellen, wie nötig ist das Wirtschaftswachstum wirklich und ist es nicht vielleicht auch eher schädlich? Und wie sieht eine Gesellschaft jenseits eines Wirtschaftswachstums aus? Was heißt das für unsere ökonomischen, unsere ökologischen, unsere sozialen Organisierungen? Und in einem zweiten Teil soll es dann ein bisschen konkreter werden. Was heißt das für Lebensbedingungen? Was sind Möglichkeiten, um praktisch anzusetzen? Welche Beispiele gibt es? Oder ist es zurzeit nur möglich, erstmal aufzuklären? Genau, das sind die Fragen. Gerne könnt ihr auch zwischendurch Fragen stellen.
So, thank you very much for coming. Thank you very much for listening to me in English. It's going to be translated consecutively. I have been in Germany for about 5 years now, but not quite ready to speak also publicly in German, so thank you very much for understanding. I'm going to basically build off of Nico's presentation a bit and a couple of things that he said, and basically the structure of my first part is to say that decoupling is not possible, as we just have looked at, and look a bit at the climate politics of the moment and what's going on there, and to say what the idea of climate justice is. So my basically idea here is to say what the connection is between climate justice and the idea of climate justice and the idea of degrowth.
Also sie ist, bedankt sich für die zahlreichen Besucher. Sie ist 5 Jahre in Deutschland, versteht gut Deutsch, aber möchte trotzdem auf Englisch sprechen. Ich werde es übersetzen. Sie wird sozusagen den Vortrag von Nico etwas ein Backup liefern. Sie wird zuerst über die Strukturen reden, dass eine Dekopplung nicht möglich ist, wie schon gesagt, dass sie wird etwas zu den aktuellen Klimapolitiken, Maßnahmen sagen, und sie wird zu der Idee auf der Klimagerechtigkeit Stellung nehmen.
Yes, so the discussions about climate justice and degrowth are basically very intimately connected. So climate justice can provide reasons why we need degrowth, as well as suggest a few ways that we can get to that path. So this is because economic, environmental, and social crises today have a common root in the capitalist production system and the neoliberal mentality. So it's extremely important to see the crises together and to see that it's impossible to overcome any of them without really a paradigmatic shift in our thinking and our doing.
Die Diskussion über Klimagerechtigkeit und Wachstumsrücknahme sind miteinander verbunden. Klimagerechtigkeit kann Gründe zur Verfügung stellen, warum wir eine Wachstumsrücknahme benötigen, genauso welche Vorschläge für diesen Weg noch weiter nötig sind. Die Krise ist eine ökonomische, eine umweltmäßige und eine soziale, und sie hat eine gemeinsame Wurzel in der kapitalistischen und neoliberalen Mentalität. Und es ist sehr wichtig, sie zusammenzusehen und zu sehen, dass es unmöglich ist, diese Probleme zu lösen, ohne einen paradigmatischen Wechsel im Denken und Tun.
Okay, so as David Harvey says, all ecological projects and arguments are simultaneously political economic arguments and projects, and vice versa. Ecological arguments are never socially neutral, just more any more than social political arguments are ecologically neutral. So this means that we have to think about more than changing our economic system. We'd have to think rather about changing our relationship with each other and with the planet.
Sie zitiert David Harvey, der sagt, dass alle ökologischen Projekte und Argumente gleichzeitig politisch-ökonomische Projekte und Argumente sind und dass ökologische Argumente niemals sozial neutral sind und auch soziopolitische Argumente sind niemals ökologisch neutral. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir unser ökonomisches System ändern, aber auch wie wir unsere Beziehungen zueinander und mit dem Planeten ändern.
Yes, so just as Nico also said about the connection between poverty and growth, and that it has often been used as a justification in basically the global south for growth policies, that it will overcome poverty. It's been the justification for very large projects to modernize, so-called, our relationship with nature, which, however, had terrible consequences for nature and the poor. So here we can think about exactly the dams that Nico also mentioned in India and China, or the Green Revolution, using modern pesticides and chemicals to increase yields, but simultaneously destroying the earth that small farmers depend on. Or also in the same tradition today are genetically modified organisms and the patenting of seeds and genes that make it much more difficult for farmers to be self-sufficient and often send them into cycles of debt.
Okay, ich versuche, teilweise steht es hier, teilweise nicht. Die Rechtfertigung für die weiteren Verfolgung des Wachstumspfades sind um die Armut im globalen Süden zu überwinden, ist die Rechtfertigung für diese Großprojekte, die es im Moment auch gibt und die zum Beispiel die Dämme in Indien und China als Beispiele dafür. Das muss ich mal eben gucken. Ja. Oder die grüne Revolution, die die modernen Pestizide und chemischen Chemikalien nutzt, um die Erträge zu steigern, aber auch in der gleichen Zeit die Erde zerstört, von der die Bauern abhängen. Das gleiche gilt für die gentechnisch veränderten Organismen und die Patentierung von Samen und Genen, die selbstgenügsame Lebensweise immer, Selbstversorgungslebensweise immer schwieriger macht und die kleinen Bauern in einen Kreislauf der Verschuldung schickt.
So at the moment, especially the discourse that Nico talked about, the decoupling discourse, is the most prominent one in the media and with main institutions, with, of course, the WTO, with the OECD. It's what basically most people are talking about. And they say that in the name of fighting the climate crisis, we need a type of green growth or a green capitalism, often called the Green New Deal here, depending on what discourse it is, that would basically continue and expand this trajectory. So it would use the environmental crisis as a new engine for growth and accumulation without changing the principles that the economy is based on or the social relations that the economy is based on.
Ja, im Moment gibt es in den Medien, oder der wichtigste Diskurs in den Medien ist diese Abkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch. Auch in der OECD wird darüber gesprochen. Man versucht, die Klimakrise zu bekämpfen durch grünes Wachstum, durch den Green New Deal und versucht, diesen Weg weiter zu verfolgen. Die Umweltkrise wird als neuer Motor für Wachstum und Akkumulation gesehen, ohne überhaupt die Prinzipien zu ändern der Wirtschaft oder die sozialen Beziehungen.
Okay, and if this program is followed, it will, as we've also already heard, in the end not do anything to actually address the climate crisis, if it doesn't question economic growth. And secondly, it will lead to widespread repression, increasing inequality, as well as a new round of basically climate colonialism based on resource uses.
Wenn man dieses Programm weiterverfolgt, wird man am Ende die Klimakrise nicht überwinden können, wenn man nicht das Wirtschaftswachstum in Frage stellt. Und außerdem wird man eine weit verbreitete Repression ansteuern. Man wird Ungleichheit erhöhen und eine neue Runde von Umweltkolonialismus, die auf den Ressourcen basiert, wird entstehen.
So already in the current politics, we can see the foreshadowing of this future. So if you look at the current climate negotiations until now, they haven't led to decreases in greenhouse gases. In fact, the only two events that have led to decreases in greenhouse gases in the recent past, slightly oft-cited example, but have been the fall of the Soviet Union and the recent economic crisis. So I'm not saying that this is desirable, that very violent degrowth experiences are the way forward, but it's just to say that decoupling is not possible if we don't change how we're thinking about the economy.
In der gegenwärtigen Politik können wir diese Zukunft schon voraussehen. Die Klimaverhandlungen haben nicht zu einem Rückgang der Treibhausgase geführt. Tatsächlich haben die einzigen zwei Events in der kürzlichen Geschichte, die zu einem Rückgang der Treibhausgase geführt haben, und sie sind oft zitiert und es ist bestimmt auch nicht wünschenswert, dass es so läuft, aber war der Untergang der Sowjetunion und die gerade überwundene ökonomische oder die immer noch stattfindende ökonomische Krise. Die anlaufende.
Genau.
Wie auch immer. Aber es ist nicht unbedingt wünschenswert, dass man den Energieverbrauch und die Emissionen auf diese Art reduziert. Aber man muss das ökonomische Wachstum in Frage stellen, um es wirklich zu reduzieren.
So similarly, as Tim Jackson often cites, if we want an economic system that's capable of, in 2050, sustaining 9 billion people on the level of a European lifestyle at the moment, including 2% growth, we would need to have, basically, to improve efficiency levels at 9% a year, which is basically impossible. So it's just saying that decoupling growth from emissions is just not possible.
Sie zitiert Tim Jackson, der auch sagt, dass wenn wir ein ökonomisches System wollen, das in der Lage ist, 9 Milliarden Menschen auf der Basis des europäischen Lebensstils mit bis 2050 zu tragen und dabei noch 2% ökonomisches Wachstum pro Jahr zu erreichen, würden wir eine Produktivitätssteigerung von über 9% pro Jahr benötigen, was eben völlig unmöglich ist.
So, especially the current politics dealing with this has really very tons of blind spots and only talks about isolated issues without seeing the larger picture. So only talks, the climate negotiations only talk about regulation without looking at production or our lifestyles, and they only talk about reducing emissions and not reducing fossil fuel use and not switching to a different energy or a food system. So let alone talking about the crisis of social reproduction.
Also, die gegenwärtige Politik hat einen großen Haufen blinder Flecke und redet nur über getrennte Angelegenheiten sozusagen, ohne das größere Bild zu sehen. Sie redet über Regulierungen redet nicht, anstelle darüber zu reden, wie die Produktion ist oder wie der Lebensstil ist. Sie redet nur über die Reduzierung von Emissionen im Allgemeinen und nicht über die Reduzierung der fossilen Treibstoffe oder über Änderungen in der Energieproduktion oder in den Nahrungsmittelsystemen. Und sie redet auch nicht über die Krise der sozialen Reproduktion.
So, but this approach in the climate negotiations has led to a shift in the discourse in which only the market is capable of solving the climate crisis. So the solutions that are advocated by the UN Climate Convention are market mechanisms such as emissions trading, which effectively privatize the air and create a new market for speculation with potentially disastrous consequences. They do this without actually leading to real emissions reductions, but at the same time they create social and economic ecological chaos.
Diese Herangehensweise an die Klimaverhandlungen hat zu einer Änderung des Diskurses geführt, bis zu einem Punkt, wo der Markt als einzige Lösung für diese Klimakrise gesehen wird. Die Lösungen, die von der UNF Convention on Climate Change unterstützt werden, sind Marktmechanismen, so wie dieser Emissionshandel und die tatsächlich die Luft privatisieren und einen neuen Markt für Spekulationen mit wahrscheinlich desaströsen Ergebnissen herbeibringen. Und all dieses führt nicht zu einer wirklichen Reduktion der Emissionen, sondern schafft zur gleichen Zeit ein soziales und ökologisches Chaos.
Okay, but most importantly, the approach of the international climate negotiations basically cements a system of centralized, monopoly-oriented and profit-oriented control of the energy system. So as we can kind of see here, basically the types of things that come up in negotiations are, or in the current thinking, are mega-scale, industry-led so-called Großprojekte, such as desert tech or offshore wind, or carbon capture and storage. I'm not sure if many of you have heard of this, but it's trying to legitimatize new coal plants by saying it's possible to inject the CO2 that's produced by them underneath the earth without, they say, without any negative impacts on the earth or in the water system, which basically would try and, in German technology, lead to a CO2-Endlager.
Very, sehr wichtig ist der Angang, also der Angang, also so wie in den internationalen Verhandlungen die Herangehensweise ist, wird ein System einer zentralisierten, monopolisierten und profitorientierten Kontrolle des Energiesystems zementiert. Und das ist charakterisiert bei Lösungen wie, die hier stehen, Mega-Großprojekte wie dieser Tech- oder Offshore-Windparks oder diese Kohlenstoffbindung und Verpressung im Boden, die zu einer die als Legitimation für neue Kohlenkraftwerke dient. Und es wird behauptet, dass es möglich sei, das CO2 in die Erde zu verpressen, ohne dass man irgendwelche Schäden, Umweltschäden im Wassersystem oder in der Erde hervorruft. Und es würde sozusagen in deutscher Terminologie ein CO2-Endlager entstehen.
The other one that's there at the moment is the Clean Development Mechanism, which would basically allow companies from the Global North to fund clean energy projects in the Global South, but at the same time, they're usually not effective because they're only as offsets, so they basically make it so that northern companies don't have to change their ways. They can just fund cheaper projects in the South, and at the same time, they often lead to basically cementing large corporations in the South against local resistance and are often also based on techno fixes.
Also das Clean Development, der Clean Development Mechanismus, also Mechanismus zu einer sauberen Entwicklung des Kyoto-Protokolls, wo die Großfirmen, also die Global Players, die großen Firmen des globalen Nordens sich freikaufen können von Reduzierung ihrer Emissionen, indem sie saubere Energieprojekte im globalen Süden unterstützen. Dieses System ist sehr ineffektiv und verhindert den Wechsel oder das Umdenken im Norden und hat oft dazu geführt, dass die Macht dieser großen Kooperationen im Süden gestärkt wurden und dass sie gegen den lokalen Widerstand und der Bevölkerung vorging und dass auch so technikfixierte Sachen wie dieses Carbon-Kohlenstoffbindung bevorzugt wurden.
Okay, so other markers of the current energy and climate politics basically include things like this that we see here, like biofuels that most people, I'm sure, already know most of these things, so we'll just go quickly through them. Obviously led to the food crisis through increasing basically the prices for food by having competition for also things like palm oil or corn or sugar or eucalyptus trees that are planted as monocultures. Land grabbing, which is a bit less well known, where northern countries or corporations can basically, usually in Africa, or also actually China does it a lot as well, buy up huge swaths of land and also plant monocultures there, usually for biofuels, for their own use, and at the same time displace huge amounts of people doing that, or sometimes actually steal land away from people who have unclear property rights or maybe basically unknowingly sign away their rights for their land. Other things are RED, which is a part of the Kyoto Protocol as well, reducing emissions from deforestation and degradation, which commodifies and more or less privatizes forests. It would have a way to have payment for forest services, but it's also very dangerous because it can displace indigenous people, and basically exactly it's commodifying the idea and not... not talking about what we're using from them, but turning it into a market mechanism.
Sie spricht über Dinge, die vielleicht viele jetzt auch schon kennen, über Biotreibstoffe, die mit Palmöl, Mais, Zucker oder Eukalyptusbäumen als Monokulturen angebaut werden, in Konkurrenz zu der Nahrungsmittelversorgung treten und die Preise erhöhen und die Umwelt durch Entwaldung und schädigen und die Erde ihrer Nahrungsstoffe berauben. Das Landgrabbing ist vielleicht weniger bekannt, nördliche Länder und Firmen, aber auch vor allen Dingen China und hier vor allen Dingen in Afrika kaufen unglaubliche Flächen von Land und bauen dort in Monokultur Produkte an, um Ressourcen für den Norden oder für ihr Land zu sichern. Sie vertreiben dabei die lokale Bevölkerung, stehlen auf das Land, also lokale Bevölkerung unterschreibt, ohne zu wissen genau, was ihre Rechte sind oder was sie für Nachteile dann daraus haben. Ein weiterer Punkt ist dieses RED, das ist auch Teil des Kyoto-Protokolls, dass die Emissionen durch Abholzung und Entwertung des Landes, dass das reduziert werden soll. Aber das würde den Wald zu einer Ware machen und ihn möglicherweise auch wieder privatisieren. Es gibt zwar inzwischen einen gewissen Service im Wald, aber auf der anderen Seite vertreibt man damit indigene Völker.
The other things are things that basically are well known. Purporting that GMOs are the solution for climate change, for adaptation to climate change, basically the spread of industrial agriculture as well, geoengineering, and as Nico already mentioned, the embodied CO2 emissions that are in consumer goods and resource goods that are basically invisible in our accounting of what we're saying our carbon emissions of the global north. So the things that are not seen, if they're produced, for example, in China, are also...
Auch die nächsten drei Punkte sind eigentlich schon bekannt. Die genetisch veränderten Organismen, also die Technologie dazu, führt zur Privatisierung der Gene von Samen und dient angeblich zur Anpassung an den Klimawechsel. Die Expansion der großflächigen Landwirtschaft, die Erde zerstört, die sie nutzt und die auf extrem hoher Nutzung von Dünger und Wasser beruht. Und dann auch das sogenannte Geoengineering, wahrscheinlich eine ingenieurmäßige Neugestaltung der Welt, oder was bedeutet das genau? Und dann die weit verbreitete Export der CO2-Emissionen, das ist, was Nico eben erklärt hat, dass sozusagen die CO2, das in den ganzen Produkten, die wir hier importieren, enthalten ist, hier gar nicht sichtbar werden, sondern unsichtbar in dem Land entstehen, wo produziert wird.
Okay, so in opposition to these approaches stand the principle of climate justice, which says basically that you have to go to the root cause of climate change, capitalist production systems and social relations, if we hope to offer an alternative. And it says that there is another future that's possible if we're willing to re-examine the global power structures and the social economic structures. So the main principles you can see here, partially, again, are leaving fossil fuels in the ground, giving control of natural resources back to the people and society, and acknowledging the rights of indigenous peoples, building a local sustainable agricultural system, acknowledging the ecological debt of the North to the people of the global South, including paying reparations, and saying no to false market-based solutions, and instead changing our way of life and our way of production.
Im Gegensatz zu diesem Herangehensweise, die eben geschildert wurde, steht das Prinzip der Klimagerechtigkeit. Das bedeutet, dass wir zu den Wurzeln gehen müssen, die die Klimakrise hervorrufen. Das ist das kapitalistische Produktionssystem und die bestehenden sozialen Beziehungen. Wenn wir hoffen, eine Alternative anbieten zu können, dann müssen wir das ändern. Eine andere Zukunft ist möglich, wenn wir bereit sind, die globalen Machtverhältnisse einer Untersuchung zu unterziehen und auch die sozialökonomischen Strukturen. Die hauptsächlichen Prinzipien der Klimagerechtigkeit schließen Folgendes ein. Die Treibstoffe oder die Öle, Öl im Boden lassen, die Kontrolle über die Ressourcen oder die Rohstoffe zu den Gesellschaften und den Völkern zurückzugeben und die Rechte der indigenen Völker anzuerkennen, eine lokale und nachhaltiges landwirtschaftliches System aufzubauen, die ökologische Schuld des globalen Nordens gegenüber den Völkern des globalen Südens anzuerkennen und darin eingeschlossen Reparationszahlungen zu leisten und Nein zu sagen zur falschen, marktbasierten Lösung und stattdessen unseren Lebensstil und die Produktion ändern.
So this means basically questioning economic growth, overproduction for overconsumption and capitalist relations explicitly, and instead building ideas of what a good life could look like and what healthy relationship between nature and society could look like.
Das bedeutet, ökonomisches Wachstum in Frage zu stellen, Überproduktion für Überkonsumption und die kapitalistischen Beziehungen explizit in Frage zu stellen und stattdessen Ideen entwickeln, woraus ein gutes Leben mit einer gesunden Natur-Gesellschaft-Beziehung sein könnte, bestehen könnte.
Yeah, I'll try to be relatively quick. I wanted to talk mostly about, first of all, production, as we just came to, the idea of commons and the idea of energy democracy. So basically, if, as you've already seen, if we want to address the climate crisis and degrowth and everything, we need to talk about production, and we need to talk about what we produce, how we do it, for whom, and what the motivation is behind this production. And it's not sufficient enough just about changing the inputs into this production, but we have to talk about the relationships around it.
Okay. Sie will sehr schnell sein. Es geht um Produktion, um Gemeingüter, um Energiedemokratie. Wenn wir diese Krise irgendwie angehen wollen, dann müssen wir über die Produktion reden, was wir produzieren, für wen und wie wir das produzieren. Es reicht nicht, die Inputs zu ändern, sondern man muss anders produzieren.
So, in one way or another, we're going to make a transition to a post-fossil fuel world. And the question is how this is going to happen. If we want a chance of a just world, it's basically the relations of production must be exactly as we've seen, more decentralized, but also more participatory and more egalitarian. So this means changing social relations, also a little bit as we've just seen, and choosing if we want resources, energy and knowledge to be basically harnessed from above and outside, or if we want to self-organize in a process of emancipatory social change that's based on new social relations.
In der einen oder anderen Weise der Übergang zu einer postfossilen Energiequelle muss passieren, aber die Frage ist, wie dieser Übergang aussehen wird. Wenn wir halbwegs eine Chance auf eine gerechte Welt haben wollen, muss die Produktionsbeziehung dezentralisierter, partizipativer und egalitärer sein. Das bedeutet, dass wir die sozialen Beziehungen ändern müssen und auch wählen müssen, welche Ressourcen, welche Energie und welches Wissen, ob wir die Ressourcen, die Energie und das Wissen von oben oder von außerhalb uns bekommen wollen, oder ob wir einen Prozess der selbstorganisierten, emanzipatorischen sozialen Wandels haben wollen, der auf einen neuen sozialen Beziehungen basiert.
So for me at least, the most important step in this process is finding ways to decommodify the basis of wealth generation and subsistence. So this is things including land, seeds, water, energy, education, communication, factories, really mostly everything, but especially resources. And to do this, it's necessary to organize some form of common, collective, participatory, and democratic control over these resources and decision-making and also ownership.
Der wichtigste Schritt in diesem Prozess ist es, Wege zu finden, die Basis des Wohlstands unserer Generation von der Warenhaftigkeit, also von der als Ware zu entkoppeln, dass es keine Ware mehr ist, sondern eine menschliche Subsistenz. Dazu gehört Boden, Samen, Wasser, Energie, Erziehung, Kommunikation und auch Fabriken, aber eigentlich alles, aber im Wesentlichen die Rohstoffe. Um das zu tun, ist es nötig, eine gemeinsame, kollektive, partizipative und demokratische Kontrolle über Entscheidungen und Eigentum zu haben.
So, and moreover, we need to make sure that this it's possible to meet the basic needs of everyone with these resources rather than the profit needs of the world market or the few workers and communities that reap the benefits of that market. We're basically very far from this reality, but the beginning point, in my view at least, is to examine the power structures around ownership and control. And one helpful approach that I find in this idea, it's definitely not the only one, but something that supplements at least, is the idea of commons, Gemeingüter, and that's the assertion that what is basically socially or naturally produced belongs to everyone, and it therefore needs to be organized collectively and democratically and not on the basis of private ownership and profit.
Um sicherzugehen, dass diese Rohstoffe, die zur Verfügung stehen, genutzt werden, um Grundbedürfnisse der Weltbevölkerung zu erfüllen, statt die Profitzwänge des Weltmarktes und der wenigen ausgewählten Arbeiter und Gemeinden, die in der Lage sind, den Benefit zu ernten. Wir sind sehr weit von dieser Realität entfernt, aber der Startpunkt muss sein, die Machtstrukturen zu untersuchen, die sich um Eigentum und Kontrolle des Eigentums bewegen. Ein sehr hilfreicher Ansatz sind die Gemeingüter, die Idee der Gemeingüter, die Versicherung, dass das, was natürlich oder sozial produziert ist, jedem gehört und daher kollektiv organisiert werden muss und demokratisch, nicht auf der Basis von privatem Eigentum und Profiten.
So basically, because they belong to everyone, that's the reason why they have to be organized by everyone as well. So they can take different forms of ownership. They can be worker organized, community organized, cooperatives, or also state ownership. But the most important elements of a commons-based system is that social discussion and consensus. Is that there's a social discussion and consensus about the goals of the system, somehow that's organized, that there's meaningful participation in the decision-making, in the monitoring and conflict resolution of how things are run, and that also that there's autonomous decision-making of the system, meaning that there's no outside interference, whether it be from a different political level or from the financial, basically the market. And most importantly in such system is that there's a perception by everyone that it's there for the good of the community and it's created by and for the community.
Es kann verschiedene Formen annehmen, ob man Arbeitnehmer, Gemeinschaft oder Genossenschaft oder staatliches Besitz ist. Aber der Schlüsselweg ist oder Punkt ist, dass es eine soziale Diskussion und einen Konsens über die Ziele des Systems gibt, dass es eine beträchtliche Beteiligung und Entscheidungsmacht eine Machtteilhabe an den Entscheidungen gibt und eine Lösung für Konflikte. Und dass das System die Entscheidungen autonom fällen kann, ohne fremde Einmischung, ob es politischer oder finanzieller Art ist. Am wichtigsten ist, dass die beteiligt sind, das als etwas ansehen, was für und von der Gemeinschaft geschaffen wurde.
Okay, so such ideas can already be applied in the transformation of resource use and also in the idea of how public services are organized. But eventually, some type of economic democracy based on collective, decentralized decision-making will be necessary in basically all walks of life if we want a degrowth economy. And such systems have to be based on an awareness of working with the earth and with the people around the world so that we finally overcome the mentality of exploitation. And that especially approaches that look promising in this respect are ones worldwide that advocate for the rights of the earth itself and also around principles of good life and post-development.
Diese Ideen können schon in der Transformationsphase der Rohstoffverwertung oder Ressourcennutzung angewandt werden und auch bei den Dienstleistungen und öffentlichen Dienstleistungen. Aber möglicherweise eine Form der ökonomischen Demokratie, die zu einem Degrowth, zu einer Wachstumsreduzierung oder Minderung des Wachstums führt, kann auf einer kollektiven, dezentralisierten Entscheidung, also es ist notwendig, dass diese basiert auf einer kollektiven, dezentralisierten Entscheidungsart, und zwar in allen Aspekten des Lebens. Diese Systeme müssen auf einem Bewusstsein basieren, dass man mit der Erde und mit den Menschen auf der ganzen Welt arbeitet, und wir müssen uns langsam befreien von den Mentalitäten der Ausbeutung. Diese Herangehensweise ist vielversprechend unter dem Aspekt, dass jene, die die Rechte der Erde selbst unterstützen, also zum Beispiel in den neuen Verfassungen in Bolivien und Ecuador ist ja die Rechte der Natur Verfassungsrang, und Organisationen von Gesellschaften, die rund um das Prinzip des guten Lebens und des der Postentwicklung organisiert sind.
Okay, so in my view, also on the basis of commons, but the most strategic and urgent area to reorganize is that of energy. I say strategic because the energy system has to be reorganized anyway, because the biggest and only real political movement in Germany is an energy political movement, the anti-nuclear movement. And also energy is a basis for tackling these ideas of common goods and social priorities of control.
Dass die strategischste und das strategischste und wichtigste Gebiet, um etwas Neues zu beginnen, ist der Energiebereich. Sie sagt strategisch, weil das Energiesystem sowieso anders organisiert werden muss und dass eine der wichtigsten deutschen sozialen Bewegungen ist auf Energiepolitik basiert, also die Anti-Atom-Bewegung. Und Energie ist eine gute Basis, um die zentrale Frage der Gemeingüter in den Mittelpunkt zu stellen und die sozialen Prioritäten und die soziale Kontrolle.
So in Gegenstrom Berlin, which is the group I'm active with, we've basically developed a set of energy political theses about this issue that I wanted to basically present to you more or less around the principle of energy democracy. And so energy democracy is about making decisions about the type of energy system that we want and how it should be organized based on principles of democracy and not of profit.
Sie ist Mitglied in Gegenstrom Berlin und die haben ein Set energiepolitischer Thesen aufgestellt rund um diese Demokratisierung und Entscheidungsfrage, also basiert auf dem Prinzip der Energiedemokratie. Das meint, also welches meint, dass man die Entscheidungen, welchen Energiesystemtyp man möchte und wie er organisiert sein sollte, auf demokratischen Prinzipien aufbaut und nicht auf Profit.
So, at the basic at the basis for these theses is the principle, which is interesting because it is basically corollary to Nico's principle of all the consumption goods coming to one person is the same way that the energy system has been organized up till now, very centralized. All the basically energy comes in from large producers. And in that type of system, monopolies, energy monopolies make some sense, but basically, for the energy supply to be effective, it needs to be reorganized decentrally. So where both energy comes in, but also the the consumers of energy are also the producers of energy, using decentralized solar, wind, biomass, or small-scale combined heat and power plants.
Sie sagt schon, wie Nico gesagt hat, dass all diese Konsumgüter auf uns zukommen. So kommt auch die Energie quasi auf uns zu, aus einem monopolistisch organisierten Sektor. Und es ist ein paradigmatischer Wechsel nötig in einem System, wo das nicht nur in eine Richtung zu den Nutzern kommt, die die Energie konsumieren, wo vielleicht diese Monopolstrukturen einen gewissen Sinn machen, sondern man muss zu einem System überleiten, wo es das effektiv ist und wo die Nutzer von Energie auch die Produzenten sind, die kleine dezentrale Solaranlagen, Windbiomasse oder kleine Heizungs- und Stromanlagen nutzen.
So in such a system, energy monopolies don't make sense anymore, and to ensure that the system is 100% renewable as well as socially just, we need to take basically the system into our own hands. And this means breaking up large energy corporations and socializing them based on democratic principles. This has to basically be done by pressure from and direct action also from social movements, such as the anti-nuclear movement and others who are moved by climate and democracy and globalization issues. But at least we know that the big four, the großen vier energy Konzerne, are at least unpopular, and they are therefore a strategic good target.
Ja, es muss, Moment, in solch einem System haben die Energiemonopole, also in einem neuen System haben diese Monopolstrukturen keinen Sinn mehr. Und um ein Energiesystem bereitzustellen, das 100% erneuerbar ist und auch sozial ist, ist es nötig, das System in unsere eigenen Hände zu nehmen. Das bedeutet, dass man die Energiekonzerne zerschlagen muss und sie sozialisieren muss auf der Basis demokratischer Prinzipien. Das kann passieren oder muss passieren auf Druck und direkte Aktion der sozialen Bewegung, so wie zum Beispiel die Anti-Atom-Bewegung und andere, die sich von Klimabewegungen, Anti-Globalisierungsbewegungen und demokratischen Angelegenheiten leiten lassen. Aber die Big Four, die großen vier Energiekonzerne, sind unpopulär, und daher sind sie auch gute Ziele für Mobilisierung.
So the center of a democratically controlled energy sector in Germany would be the Stadtwerke and participatorily organized energy cooperatives. These together would be capable of organizing the complete energy sector, and in contrast to energy corporations, the Konzerne, it's possible to organize them in a participatory manner, but it's only possible if we do it ourselves. And there are, in fact, already initiatives that are going on in Hamburg and Berlin. There's initiatives to buy back the energy grids and create participatorily owned Stadtwerke. And there's many more examples of cooperatives that are organized in such ways in Germany.
Das Zentrum des demokratisch organisierten Energiesektors in Deutschland wären dann die Stadtwerke und Energiegenossenschaften, die partizipativ organisiert werden. Diese wären in der Lage, den gesamten Energiesektor bereitzustellen, zu organisieren, und im Gegensatz zu den Energiekonzernen wären sie eben in einer partizipativen Art und Weise. Aber das passiert nur, wenn wir es selber tun. Es gibt bereits Initiativen in Hamburg und Berlin, die die Stadtwerke zurückkaufen oder auch die Versorgungsnetze zurückkaufen.
So this struggle basically strategically also will resonate with a lot of people who have had the sense that after 40 years of neoliberalism they don't have any control of their lives anymore. So it makes sense to couple, basically this is a strategic point that we can have wide support from society around this issue. And even the initiatives that have been against renewable energy a lot of the times have been so because it's been initiated from outside the community, usually investors, and if they're basically brought into the system, And the process is based on social consensus and participation, there will most probably be acceptance and maybe even inspiration from the side of those people.
Sie sagt, dass dieser Kampf auch Anklang findet bei vielen Leuten, die schon lange das Gefühl haben, dass sie durch 40 Jahre Neoliberalismus ihre demokratische Kontrolle verloren haben. oder jegliche demokratische Kontrolle verloren haben. Das macht den Kampf für ein neues Energiesystem möglich und macht möglich die Unterstützung eines breiteren Teils der Gesellschaft. Auch die Initiativen, die früher gegen erneuerbare Energien waren, können mit diesem Ansatz mit hineingezogen werden. Das ist so, weil diese Initiativen oft motiviert sind durch die haben irgendwie immer gedacht, da kommt jemand von außen und will eine Windmühle bauen oder irgendwie das Netz erweitern. Die haben sich nicht klar gemacht, dass man das selbst machen kann. Wenn dieser Prozess basiert auf einem sozialen Konsens und Partizipation und Akzeptanz, dann wird Akzeptanz und sogar eine gewisse Begeisterung dafür erfolgen.
So the other thing that's a strength of this system is that you can also reinvest revenues to ecological and social ends and expand renewable energy and also offer social tariffs, because if it's not based on profit, you have basically this margin of extra money. And social tariffs that can avoid then the idea of energy poverty and people getting cut off from their energy. And it's also a way of, again, talking about energy as a common good that belongs to us all. And explicitly in this, if it belongs to us all, we have to be also responsible for it. And I think the energy democracy is basically a window and a learning experience that can lead to the collective, to organizing other sectors in a participatory manner and basically having... So one experience that can basically show people how it's done, and then it's possible then in other ways. Yeah.
Mit dieser Art und Weise, Energie zu organisieren, kann man andere Vorteile erreichen, zum Beispiel die Erträge wieder zu reinvestieren in soziale und ökologische Ziele oder ein System der Sozialtarife für Energie anzubieten, um Energiearmut zu vermeiden oder den Ausschluss einiger, die sich Energie nicht mehr leisten können. Das würde sozusagen aus der Haltung kommen, dass Energie ein Gemeinschaftsgut ist und uns allen gehört. Und wir sind alle dafür verantwortlich. Energiedemokratie kann sozusagen ein Window, ein Fenster sein und ein Experiment, in dem wir lernen, andere Sektoren auch zu organisieren in einer partizipativen und sozial-emanzipatorischen Art und Weise. Und es ist sozusagen ein Tor, um eine soziale Konversation über Energieverbrauch zu haben und auch um wirklich Wege zu finden, um diesem Antrieb für Wachstum und mehr Konsum zu entkommen.
Yeah, so in summary, basically, the fight for energy democracy has to be supported from a wide-based energy movement, and it has to have as its goals the socialization, the decentralization, and the democratization of the energy sector on an ecological basis. So all of these goals have to come together to build a coherent alternative to a growth-based, profit-oriented, monopoly-owned energy sector. And to a different relationship between society and nature, because that's in the end what we're looking for.
Ja, zusammengefasst, der Kampf für eine Energiedemokratie kann unterstützt werden durch ein breit gestreutes Energiebewegung, soziale Bewegung im Energiebereich, und es muss seine Ziele haben in der Sozialisierung, Dezentralisierung, Demokratisierung des Energiesektors auf einer ökologischen Basis. All diese Ziele kommen zusammen, um eine kohärente Alternative zu einer wachstumsorientierten, profitorientierten oder monopolartig organisierten Energiesektors und muss dann im Ergebnis zu einer anderen Beziehung zwischen Gesellschaft und Natur führen, und das ist auch das, wofür wir eigentlich kämpfen, was wir erreichen wollen.